Yassir Erik hat ein Buch geschrieben, das hat den Titel auch dieses Gottesdienstes, Hass gelernt, Liebe erfahren, vom Islamisten zum Brückenbauer. Ich habe es hier leider ohne Umschlag. Und er wollte eigentlich 50 Exemplare heute Morgen mitbringen zum Verkaufen, aber irgendwie ist da was schiefgelaufen. Das tut uns herzlich leid. Sie dürfen aber hinten am Büchertisch sich in eine Liste eintragen, wenn Sie möchten, und das Buch bestellen. Und wir versprechen Ihnen, nächsten Sonntag sind dann ausreichend Exemplare dieses Buches hier. Ich lese uns jetzt auch als Einführung in das Thema dieses Gottesdienstes das erste Kapitel, ein Ausschnitt aus diesem Buch vor. 2 Jahre lang beteten wir täglich für die Vernichtung Zacharias. In dieser Nacht, inshallah, sollten unsere Gebete erhört werden. Wir waren bereit. Gemeinsam mit meinen Freunden saß ich auf einem Baum und schaute auf den Trampelpfad unter uns, der nur schwach vom Mondlicht beschienen wurde. In der Ferne flackerte das Licht einer Taschenlampe, das immer näher kam. Bald war es nur noch wenige Meter von uns entfernt. Mein Herz raste. Rasch griffen wir nach unseren Gewehren, an deren Lauf wir zuvor Bajonette befestigt hatten. Kurz bevor Zacharia mit seiner Taschenlampe direkt unter unserem Baum entlang ging, gab ich ein Zeichen. Gemeinsam mit einem Freund sprang ich vom Ast herab und landete mit meinen Springerstiefeln direkt auf Zacharias Rücken, der durch die Wucht unserer Körper auf den Boden sackte. Nun sprangen auch die anderen vom Baum herunter. Einer fesselte Zacharias Hände mit einem Seil, einer presste seine Hände auf dessen Mund. Zacharia riss seinen Kopf hoch. In seinem dunklen Gesicht erkannte ich nur das Weiß seiner vor Angst und Schmerz weit aufgerissenen Augen. Zuerst nahmen wir unsere Gewehrkolben und droschen auf seinen Körper ein. Dann drehten wir die Waffen um und stachen mit den Messerklingen am Lauf der Gewehre in seinen Rücken, seine Beine und Arme. Zacharias dumpfe Schreie wurden immer schwächer, bis sie ganz verstummten. Ich spürte das Zucken seines Körpers unter mir, das immer schwächer wurde. Wie im Rausch schlug und stach ich weiter auf ihn ein. »Kommt, hört auf, er ist schon längst tot«, rief mein Freund Mustafa, der die ganze Zeit seine Hände auf Zacharias Mund gepresst hatte. Erst jetzt hielt ich inne, richtete mich auf und nickte den anderen zu. Noch einmal schaute ich hinab zu Zacharia, der leblos auf dem Waldboden lag. Schnellen Schrittes liefen wir zurück in unsere Lager. Über uns färbte sich der Himmel bereits rosa. Die Morgendämmerung setzte ein. Es war Zeit fürs Morgengebet. Allahu Akbar, murmelte ich, während ein Gefühl des Stolzes in mir aufstieg. Wir wollen nachher im Couchgespräch darauf hören, wer dieser Ich-Erzähler ist, was ihn dazu gebracht hat, was sein Leben verändert hat. Guten Morgen, herzlich willkommen. Wir freuen uns, dass du da bist.
Danke.
Das Kapitel, das ich vorhin vorgelesen habe aus deinem Buch, also mir ging es so, ich konnte das nur mit großer Betroffenheit, mit Erschütterung irgendwie lesen. Und ich habe mich gefragt, wie wird man eigentlich zu so einem Menschen, der so voller Hass, voller Fanatismus ist und dessen Lebensinhalt irgendwie darin besteht, Nichtgläubige zu vernichten oder mit Gewalt zu bekehren. Wie wird man zu so einem Menschen? Ganz direkt an dich die Frage.
Ja. Ich meine, leider wird man so ein Mensch nicht nur von heute auf morgen. Das hat mit der Prägung zu tun, das hat auch mit Erziehung, das hat mit Familiensituation und die Geschichten, die miteinander hängen. Und dieser Hass habe ich als Kind gelernt und mitbekommen, als ich in der Koranschule war. Ich habe das auch geschrieben, als ich 8 Jahre alt war, hat mein Vater mich einen Tag abgeholt und ich habe gedacht, wir machen einen Ausflug. Und sind wir gefahren, stundenlang kamen wir in einem kleinen Dorf im Nordsudan, in der Mitte von der Wüste. Und dort war eine Koranschule. Ich wusste nicht, warum wir dorthin gegangen sind. Mein Vater hat mich dort gebracht und den nächsten Tag habe ich meinen Vater gesucht und er war nicht da. Und ich habe gedacht, er kommt nach einem Tag, kam er nicht. 2 Tage, 3 Tage, 5 Tage, 1 Woche. Und er kam erst nach 2 Jahren. Mich von dieser Koranschule abzuholen. Ich wusste nicht, wo ich war. Und ich wusste auch nicht, ob je mein Vater zurückkommen wird. Und diese Zeit, in diesen 2 Jahren, habe ich nicht nur den Koran auswendig gelernt, das sind 6640 Verse auf Hocharabisch. Nicht nur das, sondern ich habe eine neue Identität bekommen. Dort in der Koranschule wurde mir beigebracht, du gehörst nicht mehr deiner eigenen Familie, sondern du gehörst der islamischen Umma. Dieses Wort Umma kommt von dem arabischen Wort und Umm bedeutet Mutter. So meine Zugehörigkeit ist nicht mehr zu meiner eigenen Familie, sondern zu der islamischen Umma. So 2 Sachen waren für mich sehr wichtig. Gemeinschaft und Glaube. Ja, so dieses Konzept von der Umma. Und das ist ein gläubiger Muslim. Und dort als Kind habe ich gelernt, es gibt nicht Gläubige und anderes Gläubige, sondern es gibt Gläubige und Ungläubige. Und die Ungläubige dürfen einfach nicht leben. Und Gott nutzt uns alles oder gebraucht uns alles Muslimen, diese Ungläubigen zu vernichten. Und dieser Hass war gezielt gegenüber Christen und Juden. Obwohl ich noch nie einen Jude in meinem Leben gesehen habe, ich habe noch nie einen Christ in meinem Leben gesehen oder begrüßt. Aber im Koran ist verankert, in vielen Koranversen. Das sind die Ungläubigen, sind die Juden, die Christen. Eigentlich, wenn man 5-mal am Tag betet als Moslem, man zitiert die erste Sura, die Sura 1. Und diese Sura 1 hat 7 Verse. Und die 3 Verse, die am Ende von dieser Sura sind, ist einfach ein Verfluch gegenüber den Juden und den Christen. Und so habe ich diesen Hass vom Kind her sozusagen bekommen. Und diese Koranschule war nicht nur wie die Sonntagsschule, wo man die Kinder sozusagen beibringt, wer ist Gott und wer ist mein Nachbar und Toleranz und so weiter und so fort, sondern dort bekommt man seine Identität. Ich habe das auch beschrieben. Das Erste, was man in dieser Koranschule bekommt, man wird die Haare rasiert. Das heißt, nach dem Motto, du bekommst eine neue Identität. Ja, wir sind geschlagen worden in dieser Koranschule, jeden Tag mussten wir um 4 Uhr morgens aufstehen und nur den Koran sozusagen auswendig zu lernen und zu sagen. Und das ging bis tief in der Nacht. Und in diesen 2 Jahren war ich nicht eine normale Schule, sondern einfach dort hat meine Radikalisierung gefunden. Und von daher, ich sage oft, auch hier in Deutschland, wie die Muslimen ihre Kinder sozusagen erziehen, das sollte uns nicht egal sein. Ja, weil ein Kind erzogen wird, es gibt Gläubige und anderes Gläubige, ein Kind erzogen wird, Gewalt gegenüber Ungläubigen oder auch die Sachen, die wir in der Koranschule gelernt haben, auch dieser Hass gegen Frauen. Ich meine, eine Frau nach dem Koran hat Mängel in Vernunft und Glaube und eine Frau kann nie sozusagen wie ein Mann sein. Und das lernt man einfach vom Kindesalter und das prägt den Mensch.
Ich denke, das war zunächst auch immer ein Trauma, von heute auf morgen von deiner Familie weg zu sein, 2 Jahre, nicht zu wissen, sehe ich die jemals wieder. Und in so einer traumatischen Situation versucht man ja dann auch wieder eine neue Identität aufzubauen und sich neu zu definieren. Aber du warst trotzdem immer voller Heimweh in dieser Zeit.
Ja, absolut. Ich muss sagen, ich komme von einer sehr, sehr großen Familie. Mein Großvater hat 6 Frauen gehabt. Wir lebten in einem großen Viertel. Wir waren 2400 Menschen, die einfach, das war meine Familie. Das heißt, man geht auf die Straße und trifft immer mal einen Onkel oder eine Tante oder, ja. Und dann plötzlich bin ich von dieser Gemeinschaft sozusagen weggezogen, ja. Und jetzt in dieser Koranschule, weit weg von zu Hause. Ich komme von einer sehr, sehr reichen Familie. Ich habe noch nie erfahren, dass es nicht genug zum Essen gibt oder dass man irgendetwas mängelt. Und dann komme ich in diese Koranschule. Alles ist simpel. Wir mussten auf dem Boden sozusagen schlafen. Jeden Tag mussten wir in den Dörfern, die gelegenen Dörfern, betteln gehen, damit die Menschen uns sozusagen versorgen. Und dann denkt man einfach über seine Familie, besonders über meine Mutter und die Geborgenheit und mein Bett und das luxuriöse Leben, das ich gehabt habe. Es war eine schreckliche Zeit. Allerdings, man kommt zu einem Zeitpunkt, wo man sich damit abfindet. Ja, und dann man einfach sozusagen automatisch agiert und diese Gruppendynamik, ja. Es gibt kein Zeit, wo man einfach über Sachen reflektiert. Und wir kommen von einer sehr, sehr schamorientierten Kultur. Man zeigt Gefühle nicht. Das heißt, auch wenn man innerlich betroffen ist, innerlich traurig ist, ja, ein Mann, der weint, das ist in unserer Gesellschaft, gehört geschlagen oder man einfach schließt ihm aus. Und von daher, ich habe alles verdrängt. Ja.
Du hast gerade eben so das Wort automatisiert gebraucht, dass die Handlungen automatisieren und so weiter. Ich denke, gerade wenn man so 2 Jahre lang als Kind so intensiv den Koran auswendig lernt, das sackt ja auch ganz tief ins Unterbewusste, in die tiefen Schichten des Gedächtnisses. Und ich kann mir vorstellen, dass man später in ganz verschiedenen Lebenssituationen reflexartig einfach das wieder hochholt, ohne dass das jetzt bewusst gesteuert wird. Hast du sowas erlebt?
Ja, absolut, eigentlich bis jetzt. Ich bin 1990 zum Glauben gekommen. Mhm. Und bis jetzt manchmal reagiere ich eine gewisse Reaktion und da muss ich mich bewusst sozusagen orientieren und sage, woher kommen diese Gedanken? Mhm. Ich gebe dir ein Beispiel, als ich zum Glauben gekommen bin. Ich war so militant erzogen, als ich Christ geworden bin, ich fing so Hass auch gegenüber den Muslimen. Damals, wenn jemand zu mir gesagt hat, als Christen haben wir auch einen Dschihad, einen heiligen Krieg, wir sollen die Muslimen vernichten, dann hätte ich es auch gemacht. Ja. So, das ist eine Prägung. Und deswegen sage ich, der Islam grundsätzlich, nicht nur der Koran, der Islam grundsätzlich eine Religion, die einen geistlichen Aspekt hat. Das sind nicht nur Menschen, die 5-mal am Tag Richtung Mekka beten oder Gott anbeten und so weiter und so fort. Das ist eine geistliche Macht, die sozusagen die Gesellschaft regelt. Und der Islam ist nicht einfach eine Religion, wo man privat sagte, ja, ich will in der Moschee gehen, sondern hat diese geistliche Macht, politische Macht. Der Islam regelt auch die Gesellschaft. Welche Beziehung sollte man haben? Welches Essen sollte man essen? Auch wenn jemand morgen vom Bett runterkommt, mit welchem Fuß darf ich den Boden berühren? So, wenn jemand von einer solchen Regel kommt, ja, das prägt. Ja, auch als ich zum Glauben gekommen bin, ich bräuchte eine sehr, sehr lange Zeit. Und manchmal kam ich auch zu diesem Punkt, wo ich bewusst von diesem Geist befreit worden musste. Mhm. Ja. Und von daher ist auch in der Erziehung meiner Kinder, manchmal rutsche ich auch zurück in diesem Verhalten, wie mein Vater mit mir umgegangen ist. Und ich versuche einfach meine Kinder sozusagen zu erziehen. Ich habe 3 Kinder und als meine Kinder angefangen haben, Nein zu mir zu sagen, das habe ich noch nie im Leben erlebt. Ich habe noch nie Nein zu meinem Vater gesagt. Ich habe noch nie gesehen, dass mein Vater Nein zu meinem Großvater gesagt hat. Und jetzt hier lebt man, wo die Kinder mit diskutieren, sagen, nee, Papa, das gefällt mir ja nicht und so weiter und so fort. Und dann musste ich mich bewusst sozusagen orientieren, sage, Herr Yasser, du bist nicht mehr Moslem, du bist nicht mehr im Sudan und so weiter und so fort. Und das muss man einfach immer wieder sozusagen sich erinnern.
Du bist dann irgendwann wieder abgeholt worden von deinem Vater, ja. Bist zurück in deine Familie. Wie ging es dann weiter? Kannst du einfach mal so einen groben Bogen spannen bis dahin, wo ihr dann auf den Zakaria losgegangen seid? Und dann wollen wir hören, wie es weiterging.
Ja. Mein Vater hat mich abgeholt und alles. Er kam, ich habe ihn kaum erkannt. Und weil ich mein Tablett habe, wo ich den Koran geschrieben habe, ich könnte auch nicht zu ihm rennen und Papa und diese ganzen Emotionen zu zeigen. Das durfte ich nicht. Er saß dort und dann nach einem Tag holte er mich ab. Und dann ich habe gedacht, er wird fragen, ja, wie geht's dir und wie war diesen 2 Jahren und so weiter und so fort, oder dass er von der Familie erzählt. Das hat er nicht gemacht. Das Erste, was er zu mir gesagt hat, was hast du gelernt? Ich habe gesagt, ja, den Koran. Sagt, okay, wie lautet die Sura 1? Dann habe ich das auswendig gesagt. Die Sura 2, die 300 Verse, Ich habe das auswendig gesagt, die Sura 3 und 4 und 5 bis 114 Sura. Das war unsere Autofahrt zurück nach Hause. Kein persönliches Wort. Selbstverständlich kam ich nach Hause, man hat ein Riesenfest gemacht und einfach, man hat mich auch geehrt, obwohl ich ein Kind war. Aber ich kam jetzt in eine neue Situation. Jemand, der den Koran auswendig gelernt hat, jemand, der so religiös geworden ist. Und gab ein Riesenfest und die ganze Familie kam. Und dann danach ging ich zurück in die Schule, und normale Schule. Und dann ich habe studiert dann in der Uni. Aber bevor ich in die Schule, in der Universität gegangen bin, und das war diese Ereignisse von Zakaria war der einzige Christ, der bei uns in die Schule. Ich war in eine Elite-Schule und wir haben keine Christen. Ich habe noch nie einen Christ begrüßt. Und dann am Anfang des Jahres, Anfang unserer Schuljahr, kam ich zu spät an diesem Tag. Und dann jeder, der kam, hatte einfach einen Tisch ich kam rein und das einzige freie Platz war neben dieser junger Mann. Ich kannte ihn nicht. Ich habe ihn gesehen. Ich habe entdeckt, dass er von Suzhou da. Das war das erste Problem. Ja, ein Suzhou-Daneser, der bei uns in die Schule, und ich sitze neben ihm. Ich wollte das nicht. Ich saß neben ihm trotzdem. Und dann ich war nochmal entsetzt, als ich entdeckte, dass er Christ ist. So ein Christ aus dem Suzhou-Sudan sitzt neben mir. Das hat mich innerlich sozusagen nicht nur aufgeregt. Und diese ganze Sachen, was ich in Koranschule gelernt habe, kamen hoch. Und ich wollte immer nach Südsudan zu gehen, gegen die Christen im Südsudan von den Dschihad zu gehen. Und als ich mich aufgeregt habe, kam eine Stimme in mir und sagte, okay, du sollst dich freuen, dass Gott einen ungläubigen Mensch neben dir gebracht hat. Du musst nicht nach Südsudan gehen, um den Dschihad zu machen. Er ist da. Und dann fing ich ihm zu hassen. Eigentlich ohne Grund. Er war der beste Schüler bei uns in der Klasse. Er war klug, er war eigentlich von Moral her, er hat keine schlechten Worte gesagt. Und dann ich habe gedacht, wie kann ein ungläubiger Mensch so klug und so nett sein? Die beiden konnte ich nicht zusammenbringen. Jeden Tag kam ich in die Schule, ich habe ihn provoziert. Und ich habe einfach Wege gesucht, mit ihm im Streit zu kommen. Aber der Zakaria lässt es nicht zu. Ich habe einmal an sein Gesicht gespuckt. Und was machte er? Er lächelt. Und das hat mich tief sozusagen betroffen. Und man denkt, vielleicht könnte man sagen, okay, dies ist ein guter Mensch. Aber dieses Lächeln hat mir eigentlich mehr ermutigt, ihn mehr zu hassen. Und deswegen habe ich mit meinen Freunden in der Schule sozusagen diese Planung gemacht, was du vorher gesagt hast. Ja,
wir werden auch nochmal darauf zurückkommen. Aber jetzt versuchen wir, einen Schritt weiter zu kommen, auch in deiner Lebensgeschichte. Du hattest einen Onkel. Den hast du sehr verehrt. Das war so ein großes Vorbild von dir. Warum eigentlich? Was hat dich an ihm so fasziniert?
Ja, dieser Onkel hat mich geprägt. Ich meine, als ich Kind war, ich erinnere mich, er hat mich immer mitgenommen in seine Reisen. Er war im Militär. Er hat mir beigebracht, wie man Pferde reiten kann und Kamele. Wir haben eine Pferdefarm. Und er nimmt mich immer mit ihm. Und dann, er hat mich eigentlich begleitet von dieser Kindheit zu Mann zu werden. Ja. Und zweitens, er war auch sehr oft hier in den Westen, in Europa. Eigentlich hat er in der DDR studiert und dann kam er zurück und hatte eine Stasi-Geheimdienste sozusagen gebildet. Ja, so er war sehr oft in Berlin und er war in der Sowjetunion. So er kennt auch die westliche Welt und er kommt immer zurück und dann erzählt er uns, wie ungläubig diese Menschen und unmoralisch und so weiter und so fort. So, er war mein Vorbild in vielen Sachen. Er hat mir Englisch beigebracht, Literatur und so weiter und so fort. So, ich war sehr, sehr eng mit ihm und ich nannte ihn auch Papa, ja, weil er mein Onkel, obwohl er mein Onkel war, aber war wie mein Vater. Und das andere Sache ist, er war ein sehr, sehr streng gläubiger Muslim. So, er hat auch islamische Theologie studiert. Er hat auch Hass gegenüber Christen gehabt. Er hat viele Christen ins Gefängnis gebracht. Und für uns das war dies eine Tatenheld. Ja, dass jemand, der das Land von den Christen befreien wollte. Und deswegen war er mein großes Beispiel. Und ich wollte eigentlich wie er werden. Ja, jemand, der im Militär, im Geheimdienste, religiös, kontrolliert das Land und so weiter und so fort, politisch. Und das war einfach mein mein Beispiel oder Beispiel für mich. Mhm. Genauso wie mein Großvater und mein Vater.
Und dann hast du ja gerade in der Person dieses Onkels einen wahnsinnigen Schock erlebt.
Ja, mein Onkel ging eines Tages in eines Tages kam er zu uns. Normalerweise mein Großvater kommt zu uns und wir sitzen in einem großen Zimmer und es gibt eine bestimmte Ordnung. Mein Großvater sitzt ganz oben und wenn wir kommen, man muss den Hand vom Großvater küssen und den Boden berühren. So, es gibt ein Protokoll, das man nicht durcheinander bringen kann. Und man gibt nie den Rücken mein Großvater. Das heißt, du kommst, du begrüßt ihn und du gehst immer rückwärts. Und dann nimmst du an der Seite. Wenn wir essen, niemand fängt vor ihn zu essen. Und wenn er aufhört zu essen, keiner darf nach ihm essen. Das heißt, und eines Tages sitzen wir dort und normalerweise niemand darf reden, bis er das Erlaubnis ermittelt, sagt, ja, was denkst du? Dann darfst du reden. Aber an einem Tag saßen wir dort und dann kam mein Onkel. Und dann stand in der Mitte von unserem Wohnzimmer und ohne, dass mein Großvater irgendetwas gesagt hat, mein Onkel fing an zu reden. Und das war das Erste. Wir haben gesagt, was ist los hier? Und zweitens, er sagte, Leute, ich bin nicht mehr Muslim. Ich bin Christ geworden. Und dann hat er den Rücken meinen Großvater gekehrt und ist ja weggegangen. Und dann hat mein Großvater und die Männer, die dort saßen, entschieden, sie mussten meinen Onkel umbringen. Aber warum kam mein Onkel zu der Entscheidung? Er ging in eine Gemeinde und er wollte der Pfarrer oder der Pastor dieser Gemeinde festnehmen. Eine Gemeinde, die evangelistisch, die sehr, sehr aktiv war. Und dann kam er inmitten vom Gottesdienst und hat er zugehört. Und der Pastor hat eine Geschichte erzählt. Er sagte, es gibt jemanden, der auf seinem Weg nach Damaskus, der viele Menschen sozusagen umgebracht hat oder umbringen will und so weiter und so fort. Und je mehr dieser Pastor die Geschichte erzählte, mein Onkel ist ihm unbequem geworden. Und er sagte, woher hat dieser Mensch meine Geschichte gewusst? Und nach dem Gottesdienst kam mein Onkel zu diesem Pastor und mein Onkel nahm seine Pistole raus und er wollte diesen Pastor erschießen. Und der Pastor sagte zu ihm, warum wollen Sie mich erschießen? Und er sagte, warum haben Sie meine Geschichte erzählt? Der Pastor sagte zu ihm, wenn ich wusste, dass Sie da sind, dann hätten wir den Gottesdienst sozusagen beendet und nach Hause gegangen. Ich erzähle Ihre Geschichte niemals im Leben. Aber bevor Sie mich erschießen, ich will mit Ihnen diese Geschichte lesen. Und der Pastor hat seine Bibel geöffnet. Zum ersten Mal sah mein Onkel eine Bibel, die offen ist. Und las mit ihm Apostelgeschichte 9. Und sobald er die Geschichte gelesen hat, mein Onkel ist auf seinen Knie runtergefallen und sagte, diesen Gott will ich kennen. Und so sein Leben wurde dramatisch verändert. Und dann kam er und hat er uns erzählt. Das war ein Schock für mich. Das war ein Schock für uns, für die ganze Familie, für die ganze Clan. Wir könnten das einfach nicht so verarbeiten.
Dein Onkel wurde da nicht umgebracht. Er kam dann ins Gefängnis.
Ja.
Und seine Kinder oder ein Sohn wurde dann sehr schwer krank von diesem Onkel und war dann auch im Krankenhaus. Und irgendwann hast du dich verpflichtet gefühlt, den zu besuchen. Ja. Diesen Sohn des Onkels, also deinen Cousin. Und was ist dort passiert in diesem Krankenhaus?
Wenn alles mein Onkel Christ geworden ist, das war für uns eine Katastrophe. Und weil ich meinen Onkel so geliebt habe, ich war überzeugt, genauso wie die anderen, dass er verloren ging. Und deswegen wollte ich diese Frage beantworten, wer Jesus Christus wirklich ist, um ihn zurück zum Islam zu bringen. So fing meine Reise an. Ich fing den Koran zu lesen, Fragen zu stellen und so weiter und so fort. Bis diesen Cousin krank geworden ist. Er war 11 Jahre alt und er fiel in einem Koma, 4 Wochen lang. Und die Ärzte sagen, es gibt keine Hoffnung, er würde sterben. So jeden Tag kam ich von der Uni und dann kam ich im Krankenhaus, ich saß neben ihm. Ich habe die Dua in dem Islam, redet nicht direkt mit Gott, sondern man macht einfach, bittet Gott um etwas zu machen. Aber das nennt im Islam kein Gebet. Man einfach sagt zu Gott, ja, hilfe ihn und so weiter und so fort, ohne zu erwarten, ob irgendetwas passiert. So, ich kam dort jeden Tag und ich saß neben ihm in der Intensivstation. Und ich sah, wie er wenig jeden Tag wird. Und dann eines Tages, während ich dort saß neben ihm, kamen die 2 Christen, die von einem ägyptischen Hintergrund. Bei uns sind die Christen entweder vom Südsudan oder vom Ägypten. So, sie kamen und ich habe gehofft, dass sie nicht zu mir kommen. Aber tatsächlich kamen sie rein und als sie reinkamen, ich habe gesehen, einer von denen hat eine Tätowierung, ein Kreuz. Und dann wollte ich die Tür zumachen und nicht mit ihnen reden. Aber er hat einfach ein Smile in sein Gesicht gehabt. Das sind diese Leute, die, obwohl man sie hasst, aber du kannst nicht etwas gegen sie machen. So, ich habe sie reingelassen, obwohl ich das nicht wollte. Und dann habe ich zu ihnen gesagt, ja, was wolltet ihr? Und einer sagte zu mir, wir sind gekommen und wir wollten für dieses Kind beten. In unserer orientalischen Kultur, man denkt oft nein, aber man sagt ja. Ich habe zu ihm gesagt, ja, bete und dann danach will ich euch nicht sehen. Weil ich habe gedacht, sie kamen und so weiter und so fort und den Aufwand, lass sie einfach beten und dann gehen. Und dann diese 2 Leute standen neben dem Bett von meinem Cousin und sie fingen im Namen Jesu Christus zu beten. Ich habe noch nie in meinem Leben gehört, dass jemand im Namen Jesu Christi betet. Und was mich total bewegt in diesem Gebet, 2 Sachen. Erstens, weil sie mit einer Entschlossenheit gebetet haben. Sie kamen zu Gott und sie redeten mit ihm, als ob sie ihn persönlich kennen. Und zweitens, sie haben mit Liebe gebetet. Sie haben gesagt, Gott, bitte, hilf dieses Kind. Ich habe auch für die Christen gebetet. Aber ich habe gebetet, dass Gott sie vernichtet, dass Gott sie ihre Kinder tötet und so weiter und so fort. Und diese Christen kommen und sie beten mit einer solchen Liebe für dieses Kind. Ich habe das ganze Ding beobachtet. Und dann, als sie Amen gesagt haben, öffnete dieses Kind seine Augen zum ersten Mal in 4 Wochen. Und nicht nur das, sondern fing er seine Hände zu bewegen. Und man kann sehen, langsam wie das Leben sozusagen in ihm reinkommt. Und dann fing er seine Hand zu bewegen und alle diesen Kabel, die um ihn sind, zu entfernen. Und er ist gesessen und von seinem Bett runtergekommen. Ich war nicht nur sprachlos. Ich habe gedacht, was passiert hier? Ja. Und dort begegnete Gott mich. Und der Mensch, der vor dieses Kind gebetet hat, er hat zu mir gesagt, das wahre Wunder ist nicht, dass dieses Kind geheilt wird, sondern Gott wird auch deine Augen öffnen und dein Herz öffnen. Und dort begegnete Gott mich und Gott hat nicht nur dieses Kind berührt, sondern hat auch mein Herz berührt. Und diese 2 Christen, die ich gehasst habe, einer von denen saß mit mir am Abend 18 Uhr und dann fing mit mir über Jesus Christus zu reden, zum ersten Mal. Dass jemand zu mir gesagt hat, Gott liebt dich. Ich habe noch nie in meinem Leben diese 2 Worte in einem Satz gehört. Gott und Liebe. Und deswegen sage ich dir und Ihnen alle hier, wenn jemand dieses Wort gehört hat als Kind, das eigentlich sollte man dankbar sein, dass man etwas so gehört hat. Damals war ich 19 und noch nie in meinem Leben gehört habe, dass Gott Liebe ist, dass er einen Plan für mich hat, dass Gott Mensch geworden ist, damit ich nicht in die Hölle lande. Das habe ich noch nie gehört. Und dann ich habe ihn gefragt, warum liebt Gott mich? Und ich habe gedacht, vielleicht wird er sagen, weil du religiös bist. Ich war ein sehr religiöser Mensch, weil du gebetet hast und hast du mir gesagt, Gott liebt dich, weil er dich in sein Ebenbild geschaffen hat. Und das war der zweite Schock für mich. Ja. Und dann endeten wir unser Gespräch um 4 Uhr morgens, von 18 Uhr bis um 4 Uhr morgens, mit einem Gebet. Also dieser Mensch sagte zu mir, glaubst du, dass Jesus Christus lebt? Ich habe es ihm gesagt, ja, übrigens jeder Moslem glaubt, dass Jesus lebt. Der Einzige, der nicht tot ist, ist Jesus. Und er sagte zu mir, wenn er lebt, du kannst mit ihm reden. Und dann ich habe mit ihm geredet, ich habe es ihm gesagt, ich habe keine Ahnung, was dieser Mensch sagt, ist richtig oder falsch. Aber ich will dich kennenlernen, wenn du diejenigen, von dem dieser Mensch redet. Das war 1990, Ende Januar, in einem Samstag. Und ich habe zu Jesus gesagt, bitte, verändere mich. Und das tat er.
Du bist dann auch zu deiner Familie gegangen, ganz ähnlich wie dein Onkel damals, dann hast gesagt, dass du Christ geworden bist. Was ist passiert? Ja.
Wie ich vorher gesagt habe, ich komme von einer sehr militanten Familie und man steht immer vor, was man glaubt. Ja, man versteckt das nicht. Und ich habe gedacht, wenn Jesus Christus der Weg zu Gott ist und ich habe diese Entscheidung getroffen, dann muss ich das machen. Muss ich meiner Familie sagen. Den nächsten Tag bin ich dorthin gegangen und ich sagte, Leute, nicht nur mein Onkel, sondern ich auch. Ich will nicht mehr Moslem bleiben. Und dann, das war ein großes Problem in der Familie. Und das war das erste Mal, dass ich gesehen habe, dass mein Vater weint. Das hat mich sehr, sehr tief betroffen. Und dann sagte er zu mir, du bist nicht mehr mein Sohn. Und diese Worte höre ich immer wieder. Auch als ich darüber heute Morgen erzähle. Du bist nicht mehr mein Sohn. Ich war traurig. Und dann hat er zu mir gesagt, du hast keinen Platz bei uns zu Hause. Und ich musste mein Zuhause verlassen. Das war sehr schlimm. Aber noch schlimmer war, ein paar Tage später kaufte ich die Zeitung, unsere Zeitung, die in Khartoum ist. Und dann fing ich die Zeitung zu lesen. Und ganz am Ende fand ich ein großes Bild von mir, mein Bild und mein Name. Alles Totenanzeige. Meine Familie hat mich für tot deklariert. Sie haben Freunde und Verwandtschaft zu einer Trauerfeier eingeladen und sagen, unser Sohn ist tot, er existiert nicht mehr. Sie haben einen Sarg gebracht und sie gingen zum Friedhof und sie haben diesen Sarg begraben. Und es war einer von diesen Momenten, die für mich sehr, sehr, sehr schwierig waren. Nicht nur ohne Familie, sondern dass man nicht mehr existiert. Und das war eine der Zeiten, wo man anfängt zu verzweifeln, anfängt zu fragen, hat sich das gelohnt? Aber Gott hat mich in dieser Zeit nicht allein gelassen. Ich fand meinen Trost in zwei Sachen. Erstens, als ich einmal im Gefängnis war, ich wurde festgenommen. Ich war 7 Wochen lang in einer Zelle, dunkle Zelle, unterirdisch. Ich konnte das Licht nicht erblicken. Als ich kam, alles, was ich gehört habe, war ein Schrei und alles stinkt in dieser dunklen Zelle. Später habe ich entdeckt, woher dieser Gestank kam, waren Leichen überall um meine Zelle rum. Und die Wächter, sie bringen das Essen, aber sie geben nicht dir das Essen, sondern wird das Essen einfach außerhalb der Zelle gebracht. 2 Tage, 3 Tage, bis der Wächter kommt und mit seinem Fuß schiebt das Essen rein. Obwohl das Essen vergammelt war, aber hat trotzdem geschmeckt. Und Gott hat meine Gebete erhört, als ich Hunger gehabt habe. In dieser Zelle konnte ich nicht stehen, konnte ich nicht sitzen. Und in dieser dunklen Zeit habe ich entdeckt, was bedeutet, dass der Herr ist mein Licht und mein Heil. Dort habe ich mein erster Halt gefunden. Und zweitens, als ich angefangen habe, das Vaterunser auswendig zu lernen, dort fand ich meine Identität wieder. Und drittens, 1995, kurz bevor ich den Sudan verlassen musste, ging ich zum Friedhof und ich habe mein Grab besucht. Und ich stand vor meinem Grab und es war diese Momente, wo ich Gott nicht verstehen kann und die Welt. Ich war so innerlich betroffen. Und während ich vor meinem Grab gestanden bin, spürte ich ein Hand, die über mich kam, obwohl niemand neben mir war. Und nicht nur das, sondern ich habe eine Stimme gehört. Und diese Stimme sagte zu mir, du bist traurig, weil du denkst, dass deine Familie dich begraben hat. Du weißt genau, das Grab, vor dem du stehst, ist leer. Und weißt du was? Mein Grab ist auch leer. Diese Worte haben mir damals Halt gegeben und tragen mich heute und mit Sicherheit auch morgen.
Ich könnte ja noch stundenlang zuhören, aber wir wollen auch nicht das ganze Buch spoilern. Das müsst ihr dann schon selber kaufen. Wir versuchen jetzt ein bisschen in die Gegenwart zu springen. Ich fasse ganz kurz zusammen. Du bist dann irgendwann auch nach Kenia. Du hast dann Flüge mit humanitärer Hilfeleistung in den Südsudan unternommen. Du hast dort auch deine zukünftige Frau kennengelernt, die von der Schwäbischen Alb kommt. Ja, genau. Und lange, lange Geschichte, schöne Geschichte, wie ihr dann in Deutschland angekommen seid. Ihr seid schon jetzt viele Jahre verheiratet, ihr habt drei Kinder. Du bist jetzt Leiter von EMI, Europäisches Institut für Migration, Integration und Islamfragen. Du bist nämlich Brückenbauer. Du versuchst, diese verschiedenen Kulturen miteinander zu verbinden und Vorurteile abzubauen, Menschen das Verständnis zu erwecken für das gegenseitige Wahrnehmen. Man kann auch Kurse besuchen, Integrationskurse in Korntal, in diesem Institut. Was mich interessiert und was mich auch immer bewegt, wenn ich dir zuhöre, du erlebst heute hier in Deutschland ganz viele Geschichten, wie Moslems zu Jesus Christus finden. Du erlebst, dass die Menschen hier nach Deutschland kommen und hier etwas ganz Ähnliches erleben, wie du im Sudan erlebt hast. Und ich würde dich einfach bitten, uns ein, zwei Geschichten mitzuteilen, die du selbst erlebt hast, wo Moslems hier in Deutschland mitten in unserer Kultur, in unserer Gesellschaft Jesus Christus begegnet sind.
Ja, yeah, I mean, bevor ich diese Frage beantworte, I mean, diese Flüge im Südsudan, ich war in einem Land zu den Leuten, die ich gehasst habe. Und ich konnte das nur machen, weil Jesus Christus mich, mein Leben verändert hat. Zweitens, ich habe meine schwäbische Frau in Kenia kennengelernt, deswegen kam ich nach Deutschland. Und als ich zum ersten Mal in ihrem Dorf war, meine Frau kommt von einem sehr, sehr kleinen Dorf, auf der Schwäbischen Alb, in einer vergessenen Winkel dieser Erde. Und als ich zum ersten Mal dort war, ich habe mich rumgeguckt und ich habe gedacht, Mensch, wirklich ein kleines Dorf. Ich habe gesagt, oh Mensch, meine Frau kann mir nie wieder vorwürfen, dass ich aus dem Busch komme. Ja? Ja. Und hier in Deutschland ankommen, ich musste nicht nur eine neue Kultur lernen, sondern auch eine sehr, sehr schwierige Sprache, nicht nur Deutsch, und später kam Schwäbisch dazu. Yeah. Und als ich zum ersten Mal in diesem Dorf war, bei meinen Schwiegereltern, kam ein älterer Herr zu mir und hat mit mir 10 Minuten lang geredet. Damals habe ich die Sprachschule einen ganzen Monat besucht und hat mit mir 10 Minuten lang geredet. Ich habe kein einziges Wort verstanden. Und dann am Ende guckte er mich, und weil ich so verzweifelt war, und er sagte zu mir, und na, verstorch. Ich wusste nicht, was dieses Wort bedeutet. ging ich nach Hause, nahm ich mein Wörterbuch, nach Verstorch zu gucken. Ich habe dieses Wort nicht gefunden, weil ich wusste nicht, wie man dieses Wort schreibt. Ja? Und seitdem kann ich ein bisschen Schwäbisch schwätzen. Ich kann sagen, wo gehst nach Hanoi, da Hanne und dieses Zeug. Ja, und jetzt zu deiner Frage. Viele Migranten, die nach Deutschland kommen. I mean, viele Leute reden über Migrantenproblematik, Ausländer und so weiter und so fort. Aber ich sehe in diesem ganzen Chaos, in dem wir uns befinden, eigentlich ein Gottesplan. Gott brachte diese Menschen nach Deutschland. Warum? Weil viele von uns ist uns sehr bequem geworden, in diesem Land zu leben. Ich weiß, was das bedeutet. Man muss sich keine Sorgen machen. Ja? Und ich glaube, Gott hat aufgegeben, viele von uns sozusagen zu bewegen, in den Mission zu bringen. Und deswegen sagte, bleib zu Hause, chill, kein Problem. Ich bringe diese Menschen zu dir, alles deine Nachbarn. Ja? Und übrigens, sie sind da. Du kannst es wollen, du kannst es bejahen, du kannst eine obere Grenze, untere Grenze. Das ändert die Situation nicht. Ja? Und Gott brachte diese Menschen hier vor ein Ziel. Und viele von denen kommen zum Glauben an Jesus Christus. Letztes Jahr alleine, ich habe eine Liste aufgeführt mit den Menschen, die ich getauft habe. Und bei 1640 habe ich aufgehört, die Namen mehr zu schreiben. In einem Jahr. Das ist noch nie passiert. Ich habe jahrelang eine arabische Gemeinde begleitet. Aber was ist in diesen letzten Jahren passiert, ist eigentlich mehr, als ich in den letzten 10 Jahren gemacht habe. Und ich erzähle dir einfach nur eine Geschichte von einem jungen Mann aus dem Irak. Er ist ein Schiit. In Nordirak wurde er geboren. Er war ein extremistischer Schiit. Er hat 3 Jahre lang in Syrien gegen die IS gekämpft. Er wurde verletzt, ging er nach Irak und dann kam er nach Deutschland. Und hier in Stuttgart ist er zum Glauben gekommen. In Jesus Christus. Er heißt und nachdem er zum Glauben gekommen ist, ging er eines Tages nach München. In Marienplatz in München. Und dieser junge Mann, er kann kaum Deutsch. Ging er dorthin, hat er einen riesen Poster gemacht mit seinem Namen und alles, was er geschrieben hat, Arabisch, Deutsch. Ich war ein Imam und ich bin Christ geworden. Und er hat die Leute sozusagen für eine Veranstaltung eingeladen, evangelistische Veranstaltung. Und er hat gesagt, 18 Uhr, aber hat nicht geschrieben, wo, weil er keinen Platz hat. Ja, und die Leute kommen zu ihm, sagen, ja, wo, 18 Uhr, sagen, ja, komm einfach hier. Und dann 17.30 Uhr kommt jemand, ein Deutscher, sagt zu ihm, wo ist diese Veranstaltung? Und Mohammed sagte, ich weiß es nicht. Er sagte, ja, ich bin von CVM, wir haben eigentlich einen Rahmen dort. Und dann kamen die Leute, gingen sie zu CVM und dann 20 Saudis am selben Abend sind zum Glauben gekommen. In München. Ja. Und eine Geschichte, die hat mich so tief berührt. Ein Scheich kommt aus Saudi-Arabien mit seiner Frau. Er lebte in, sie waren in München nur für einen kurzen Besuch. So, er kam und hat ihm eine Bibel gegeben. Und dann dieser Scheich wollte diese Bibel nicht wegschmeißen. Stieg er im Straßenbahn nach Hause. Seine Frau saß ganz hinten und dieser Scheich saß ganz vorne. Und dann hat er die Bibel einfach unter dem Sitz versteckt und ist hier zurückgelaufen und saß neben seiner Frau. Bei der nächsten Haltestelle stieg jemand rein in diesem Bus, ging direkt zu diesem Sitz, nahm die Bibel und lief direkt zu ihm und gab ihm die Bibel, sagte zu ihm, dieses Buch ist ein gutes Buch, du solltest lesen. Und bei der nächsten Haltestelle ist dieser Mensch ausgestiegen. Ja, es gab nicht eine Zeit, ihm zu fragen. Und der Scheich ging nach Hause und dann fing er die Bibel zu lesen und dann schlief er während er die Bibel gelesen hat. Und dann hatte er eine Vision, Jesus Christus ihm im Traum gekommen und sagte zu ihm, du sollst zurückgehen zum selben Ort, wo du diese Bibel bekommen hast. Und es gibt Leute dort, sie werden dir erzählen, was es zu tun hat. Das war in Mitternacht. Ist er aufgestanden, nahm er ein Taxi und kam er zurück nach Marienplatz. Und hat er dort die Jungs getroffen und die anderen, weil um 11 ist ihnen langweilig. Sagt dann, was machen wir? Sagt er, ja, gehen wir einfach zurück in die Stadt. So, sie kamen zurück in die Stadt und sie sind einfach rumgelaufen und dann kommt der Scheich. Ja. Und er kommt zum Glauben und seine Frau und die anderen Freunde. Und dann rief mich an, er nennt mich Papa. Sagt er, Papa, es gibt Leute, die hier gläubig geworden sind und komm einfach, reden mit denen. Ich bin dorthin gegangen, waren 10 Saudis. Ich habe gesagt, ja, was ist los? Sag ja, wir sind alle Christen geworden. Was sollen wir jetzt tun? Und dann sagte, ja, jeder, der glaubt, muss getauft werden. Keiner von denen hat eine Ahnung, was die Taufe ist. Ob das etwas zum Essen oder zum Trinken. Sie haben keine Ahnung. Sagte, okay, lass uns das machen. Ich habe ihnen gesagt, wisst ihr, was Taufe ist? Sag ja, wir wissen nicht, aber wenn das zum Glauben gehört, dann wollen wir das haben. Und dann ich habe ihnen erzählt, was das ist und sagen, okay, ja, wir wollen getauft werden. Und dann ich habe gesagt, okay, nächste Woche komme ich. Sag, nee, wir fliegen alle morgens zurück. Und es war um 10 Uhr abends. Und dann ich habe gesagt, und da habe ich entdeckt, wie ich Deutsch geworden bin. Ja? So spontan kann man nicht taufen. Denn ich habe sie gesagt, ihr braucht Taufunterricht. Und sag ja, und was geht, warum brauchen wir Taufunterricht? Sag ja, dann musstet ihr mehr von Jesus Christus kennen. Und einer sagte, aber ich habe ihn gesehen, er hat mit mir geredet. Was willst du mehr von mir? Und da habe ich gedacht, wirklich, was will ich mehr von ihm? Und dann rief ich einen Freund von mir, einen Pastor dort. Ich habe gesagt, Dirk, ich habe diese Leute, will ich die taufen? Und sagte, ja, kein Problem und so. Und dann ich habe zu ihm gesagt, ja, kein Problem, sie können alles vorbei. Und ich war total froh, dass es einen Deutscher gibt, der flexibel ist. Ja. Und dann habe ich zu ihm gesagt, aber denn wir kommen in einer halben Stunde. Sagte, was? Wir machen eigentlich die Taufbecken nur 2-mal im Jahr warm. Und das war im Juni. Ich sagte, nächstes Mal ist es im Oktober. Ich habe zu ihm gesagt, diese Menschen wollen morgen fliegen. Ich sagte, ja, Sir, ich liebe dich und wir sind gute Freunde, aber so spontan bin ich auch nicht. Ja? Und dann habe ich den Leuten gesagt, hey, das geht gar nicht. Und du sollst sehen, wie traurig sie waren. Und dann einer sagte, du, wir werden warten. Wir verschieben unseren Rückflug. Ja, bis wir getauft werden und dann gehen wir zurück. 5 von denen haben ein Ticket, die man nicht ändern kann, sagen, wir kaufen ein neues Ticket. Ja, sie haben ihren ganzen Plan geändert und dadurch haben wir 10 Tage zusammen gehabt. Und ich habe sie getauft in München und 3 von denen leben in momentan, in und so weiter und so fort. So Gott wirkt momentan in diesem Land. Ich mache mir keine Gedanken über den Migranten und über die Muslimen übrigens. Die Muslimen, Gott berührt ihre Herzen. Und sie kommen zum Glauben, ob wir wollen oder nicht wollen. Ich mache mir große Sorge über uns. Wo stehen wir? Sind wir immer noch von dieser befreienden Botschaft Jesu Christi überzeugt sind oder nicht? Das ist unser Problem. Und bevor wir Gedanken über die Muslimen machen, wir sollen Gedanken über uns machen. Und wenn jeder von uns weiß, wo wir stehen, was wir glauben, was uns ausmacht, dann glaub mir, wir werden keine Sorgen machen, dass das so viele Leute hier sind. Ich bin nicht naiv, selbstverständlich. Es gibt Muslime, die Kriminelle sind. Es gibt Muslime, die Terroristen sind, selbstverständlich. Aber da haben wir Verfassungsorgane, die verhören jedes Telefonat von uns. Und sie wissen, wo diese Menschen sind. Ja? So diese kriminellen Menschen wird unsere Verfassungsorgane und Polizei und so weiter um sie kümmern. Unsere Aufgabe ist, Christus zu bezeugen. Mit den Menschen, die neben uns sind. Ja? Gott bringt diese Menschen hier. Ich weiß es nicht, was muss man Gott mehr machen. Er bringt die Leute nach Deutschland. Sie zahlen ihre eigenen Tickets. Das Sozialamt zahlt ihre Wohnungen und so weiter und so fort. Und sie lernen Deutsch, ja? Damit wir sie mit dem Evangelium erreichen. Was muss Gott mehr machen?
Du hast recht, und es ist bewegend, einfach zu erleben, wie Gott real erfahrbar ist, nicht nur im Sudan, sondern auch in Deutschland. Und wir danken dir ganz, ganz herzlich, dass du dein Leben ein Stück weit mit uns geteilt hast hier heute Morgen, deine Leidenschaft uns auch gezeigt hast für Jesus, der dir dort begegnet ist und der dein Leben verändert hat. Ganz, ganz herzlichen Dank. Leider musst du gleich anschließend wieder weg. Aber du wohnst in Korntal und man kann auch ihn dort kennenlernen. Man kann bei diesem Institut Amy auch Integrationskurse machen. Ich möchte euch ermutigen, wenn euch das bewegt hat, bleibt auf der Spur und nehmt Kontakt auf. Ja. Wir bedanken uns ganz herzlich.
Danke. Aber einen Satz will ich am Ende doch sagen. Wenn Sie heute wissen, wo Ihre Familie ist, und wenn Sie heute Nachmittag nach Hause gehen und als Familie Mittagessen zusammen genießen, bitte nehmen Sie einen Moment und sagen Sie zu Jesus: Ich danke dir dafür. Ich danke dir, dass du mir eine Familie gegeben hast, Freunde, Gemeinde, Sicherheit. Bitte nehmen Sie das nie selbstverständlich. Und zweitens, wenn Sie heute hier sitzen, ohne Jesus Christus, meine Botschaft an Sie: Sie haben etwas Größeres verpasst. Jesus hat mein Leben verändert. Oft die Probleme, die wir zu Hause haben und die Ängste, die wir haben, wir versuchen sie einfach zusammen zu lösen. Und heute will ich einfach Sie fragen, vielleicht haben Sie viele Sachen probiert. Probieren Sie Jesus Christus. Und geben Sie ihm einfach eine Chance in Ihre Ehe, in Ihre Familie und die Herausforderungen, in denen Sie sich befinden. Und zum Schluss, die Geschichte von Zacharia endete ein bisschen anders. Ich begegnete ihm nach 25 Jahren wieder in Kairo bei einer Pastorenkonferenz. Hat sein Name gesagt, ich habe ihn nicht erkannt. Und dann habe ich gedacht, dieser Zacharia wird mich zur Rechenschaft ziehen. Ich habe seine gebrochene Bein gesehen und seinen gebrochenen Arm und die Verletzungen, die ich ihm gemacht habe. Und ich habe gedacht, er wird mich zur Rechenschaft ziehen, aber nicht er. Er guckt mich an und sagt zu mir: Yasser, weil du mich so tief gehasst hast, ich habe immer für dich gebetet. Und erst 2007, habe ich entdeckt, warum Gott jemand wie mich sucht. Nicht, weil ich Bibel und Koran verglichen habe oder nicht, weil ich irgendetwas Besonderes in mir ist. Jesus begegnete mich, weil Zacharia für mich gebetet hat. Hass mit Hass zu begegnen, das ist menschlich. Aber Hass mit Liebe zu begegnen, dafür brauchen wir jemanden, der Jesus Christus heißt. Bitte, probieren Sie das mit Jesus in Ihrer Beziehung und in Ihrem Leben. Und er wird ein Wunder in Ihrem Leben tun.
Dankeschön, Yasser.